What are you doing up at this hour of the night?
What are you doing up at this hour of the night?
Prevention of crime. Every hour of the day and night.
Movie.
Break.
Is the team that protects your property and you.
Hallo und herzlich willkommen zum Movie Break Podcast. Heute von Tag, ich weiß gar nicht, 10, 9, 10 in Cannes. Dieses Mal ist Lida bei mir.
Hallo.
Und wir haben heute mal wieder einen Gast, auch wieder jemand, der noch nie hier war, Michael Sennhauser. Hallo.
Hallo, ich komme aus der Schweiz.
Ja, du kommst aus der Schweiz und vielleicht könntest du noch ein paar Worte mehr über dich sagen. Also man kann ja grundlegend sagen, du arbeitest für den Schweizer Rundfunk.
Ich bin sogenannter Fachredaktor Film für SRF 2 Kultur. Das ist die Kulturkette des Deutschschweizer Ablegers des Schweizer Rundfunks. Das Ganze heißt SRF, also Schweizer Radio und Fernsehen. Ich bin seit über 30 Jahren Filmjournalist und seit 20 Jahren beim Radio.
Und wenn ich das richtig mitbekommen habe, schon zum 31. Mal oder so in Cannes hier?
Nicht ganz. Ich war vor 31 Jahren zum ersten Mal hier, 93. Ja. Dann habe ich zweimal ausgelassen, dann aber durchgehend. Also 28 Mal.
Ja, und ich glaube, wir könnten ja hier kaum eine bessere Person finden, um so ein bisschen das Festival erstmal Revue passieren zu lassen. Wir sind natürlich noch nicht am Ende. Ein paar vermutlich größere Filme kommen hier auch noch, unter anderem der Kapadi, wie heißt sie nochmal gleich? Kapadia?
Kapadia heißt genau. Ja. Wie Asif Kapadia, aber eben nicht der.
Also ah, ja.
Nicht, der hat die Musikdokumentarfilme gemacht. Das hat mit ihm nichts zu tun.
Okay, und diesen Kapadia, den hatten wir ja schon mal hier angekündigt, dass wir da aus irgendeinem Grund das Gefühl haben, dass der vielleicht hier am Ende groß abräumen könnte. Mal sehen, das ist nur so ein Bauchgefühl. Aber der steht uns noch bevor. Vielleicht könnten wir aber, ja, wie gesagt, es gäbe wahrscheinlich kaum jemanden mit so einer langjährigen Erfahrung hier, deshalb Michael, sag doch mal, wie schneidet dieses Festival bisher so ab für dich?
Ist ein bisschen schwierig zu sagen, weil ich bin sehr positiv eingestellt hergekommen und das hat sich eigentlich gehalten. Also ich habe mich über fast alle Filme irgendwo freuen können. Es war ein Line-up, das mich ein bisschen an die letzten Jahre erinnert hat, weil es wieder viele ältere Marken darunter hat, also vor allem ältere Herren natürlich. Aber ich habe das Gefühl, es ist ein ziemlich starker Unterschied zu den letzten Jahren. Es sind nicht mehr die alten Herren gegenüber den paar Newcomern, sondern es ist wirklich ein Festival mit Titeln, die überraschen. Es sind nicht die stärksten Filme der Altmeister. Dafür sind die, gerade die der jüngeren Frauen, wirklich verblüffend gut. Und insgesamt habe ich das Gefühl, es hat sich wirklich gelohnt zu kommen. Also ich habe den Eindruck, dieses Festival ist wirklich mittendrin, sich zu erneuern, seine Marken aufzufrischen, so kann man dem schon sagen.
Ja, und würdest du denken, dass so eine Erneuerung wirklich stattfinden kann, wenn die Leitung und so weiter auch so bleibt, wie sie ist? Also klar, es hat vor ein, zwei Jahren den großen Wechsel gegeben mit Iris Knobloch, aber Thierry Frémaux, der steht ja erstmal nicht zur Debatte, dass der die Segel streichen wird, auch wenn er ja vor dem Festival gesagt hat, also als er darauf angesprochen wurde, auf diese MeToo-Diskussion, die es ja am Rande des Festivals gab, die übrigens bisher immer noch nicht aufgeploppt sind, aber es kann ja sein, dass das nach dem Screening eines gewissen Regisseurs, den ich jetzt nicht nennen möchte, dass das dann in den Nachrichten sein wird. Aber jedenfalls hat er in diesem Zusammenhang auch gesagt, ja, das sind immer so Diskurse, Flauten und die dauern manchmal so mehrere Jahre und das kann man dann erst so in so einer, ja, in so einem zeitlichen Abstand wirklich sehen, was gerade so die Filmlandschaft so auszeichnet. Aber er hat dann in dem Zusammenhang eben noch gesagt, wer weiß, ob ich in 5 Jahren hier auch noch an der Spitze bin. Und ich meine, er ist ja auch schon sehr lange hier in der Festivalleitung. Ich, ja, mal sehen, ob uns da ein Wechsel in den nächsten Jahren bevorsteht. Aber Lida, wollen wir dich auch mal hier einbringen. Wie geht's dir denn erstmal heute?
Ja, ich bin total hinüber. Ich bin einfach hoffnungslos übermüdet. Ich hänge weiter mit dem Schreiben zurück als je zuvor und das macht mich einfach fertig. Gleichzeitig habe ich mehr geschafft als je zuvor und weiß, dass ich dieses Jahr auch und wir alle vom Team mehr schaffen werden, als wir je zuvor bei Cannes geschafft haben, pressetechnisch. Das ist natürlich gut, aber noch ist dieser Arbeitsberg gigantisch und man fühlt sich wie so eine Schnecke, die noch nicht über den Gipfel ist. Also da graut mir noch etwas.
Ja, und wie sehen denn diese, findest du mal kleine Momente, um ein bisschen abzuschalten und wie sehen die aus? Wie kann man sich die vorstellen?
Nee, leider nicht. Also muss ich wirklich knallhart sagen, nein, finde ich nicht. Meine Unterkunft dieses Jahr ist katastrophal. wieder was gelernt Kinder. Fürs Leben. Es sind nicht nur die Kinder, also ich muss ehrlich sagen, die Kinder sind noch nicht so schlimm wie die Erwachsenen. Ich bin einfach bei so einem bourgeoisenreichen Mittelklasse-Paar und das macht mich auf mehreren Ebenen einfach fertig, aber auch, weil die beiden Eltern sind wirklich die Rücksichtslosen, die da das Radio aufdrehen, die rauchen und der ganze Rauch zieht rein, die unterhalten sich mega laut, wenn du irgendwann mal versuchst, einfach nur noch am Morgen um 6 eine Stunde Schlaf zu kriegen und das geht mal gar nicht. Und vor allem, warum, also ich weiß nicht, ich will jetzt gar nicht in so einen Rant ausarten, weil es keinen Schwein interessiert, aber warum sind Mittelklasse-Leute so verdreckt? Das ist einfach, wenn deren Putzfrau nicht kommt, da sticken die im Dreck. Es ist, okay, egal. Und natürlich, wir haben noch 2-3 Sätze politisch uns ausgetauscht und ich konnte mich gar nicht weiter mit denen unterhalten, weil die genau die gegenteilige Sache haben zu der Sache, die hier immer noch unter der Oberfläche brodelt, nämlich dieser Skandal um sexuelle Belästigung seitens Männern in der Filmindustrie und dieser Brief, von dem wir am Anfang an auch gesprochen hatten, der eigentlich veröffentlicht werden sollte, hat sich bis jetzt nicht materialisiert. Also diese Liste mit Namen von Tätern ist noch nicht veröffentlicht worden, von der es ja hieß, sie sollte veröffentlicht werden.
Ja, wie gesagt, laut Jakob ist die Theorie, die wird veröffentlicht, wenn dieser eine Regisseur, dessen Namen ich jetzt nicht nennen möchte, wenn dessen Film Premiere hat.
Genau, also wir warten weiter, aber natürlich läuft die Zeit ab.
Warum läuft die Zeit ab?
Also weil das Festival zu Ende geht und wenn das Festival vorbei ist, ist die Liste nicht während des Festivals veröffentlicht worden. Es wurde gesagt, während des Festivals wird sie veröffentlicht.
Und warum spielt das eine Rolle? Das verstehe ich nicht.
Nö, das ist einfach nur der Zeitraum, den ich gesagt habe, dann kündigen wir das an und wenn es nicht dann passiert, fragt man sich, warum ist es nicht passiert? Wird es überhaupt noch passieren? Sind da jetzt juristische Prozesse im Hintergrund? Was passiert?
Also meine Erfahrung ist ein Festival, gerade ein Festival wie Cannes, einfach eine Möglichkeit, eine große Öffentlichkeit zu erreichen. Das geht mit Ankündigungen natürlich genauso gut wie mit konkreten Fakten. Und ich habe es schon öfters erlebt, dass es bei den Ankündigungen geblieben ist. Also die Aufmerksamkeit, die ist ja erfolgt. Und diese Diskussionen, die sind ja in den letzten Jahren rund um jedes Festival wieder ausgebrochen. In Frankreich ist es jetzt virulent, also da sind auch tatsächlich konkrete Fälle bekannt geworden, die in Frankreich jetzt endlich so weit sind, dass die Diskussion geführt werden muss, die in anderen Ländern möglicherweise schon ein bisschen weiter ist. Aber ob die Liste jetzt tatsächlich rauskommt oder nicht, ich muss sagen, mich interessiert das eigentlich herzlich wenig, weil die Diskussion tatsächlich nicht am Festival geführt werden muss, sondern täglich und überall.
Ja, aber es ist wichtig, dass sich auch hier was ändert, weil bisher heißt es, wurde viel geredet und wenig ist konkret passiert. Und ich habe die Nase voll von Diskussionen. Ich will Leute ins Gefängnis gehen sehen. Ich will, dass Leute ihren Job verlieren. Ich will, dass Leute nie wieder irgendeinen Film machen dürfen. Einfach, weil sie gesellschaftlich oder industriell geächtet sind. Ich habe keinen Bock mehr auf Worte. Ich will Taten und Aktionen sehen.
Ich glaube, dafür ist ein Filmfestival wie Cannes wahrscheinlich nicht der richtige Ort. Also das ist mehr ein Hochamt, das wird zelebriert. Das hat seine formalen Abläufe. Das einzige Mal, dass Cannes unterbrochen wurde, das war 68, also mit Godard und den Jungen, die haben dann etwas etabliert, das mittlerweile einfach auch zum Festival gehört, die Quinzaine, jetzt heißt sie die Quinzaine
des Cineas,
das war lange Zeit die Quinzaine des Réalisateurs, also da hat sich zumindest im Namen schon ein bisschen was verändert. Aber grundsätzlich ist Cannes ja eine staatstragende Institution, also hier die großen Umbrüche zu erwarten, das finde ich ja etwas hochgegriffen.
Naja, aber Michael, du hast gerade gesagt, dir sind besonders die jungen weiblichen Regisseure hier aufgefallen. Könntest du mal da so auf 1-2 Namen zu sprechen kommen?
Ja, natürlich Agathe Riedinger. Also ich weiß nicht, wie sie die Franzosen aussprechen. Riedinger möglicherweise. Das klingt nach einem deutschen Namen, vielleicht sogar ein Schweizer Name. Das war ja wahrscheinlich strategisch platziert auch der erste Film im Wettbewerb, Film einer Newcomerin mit einem Titel, der zu allem passt, Diamant Brut, also ein Rohdiamant. Und der Film sieht in meinen Augen tatsächlich auch wie ein Rohdiamant aus. Das bezieht sich also nicht nur auf die Hauptfigur, das ist eine junge Frau, die hofft, Influencerin zu werden, die hofft, eine Reality-TV-Karriere zu machen, die sich selber produziert und die an diesem Traum festhält, gemeinsam mit dem Film. Und das ist das, was mich verblüfft hat. Dass es keiner dieser Filme, die Träume platzen lassen oder denunzieren. Die Regisseurin, die filmt diese junge Frau mit einer Ernsthaftigkeit, wie früher Handwerkerinnen oder eine Bäckerin gefilmt worden wäre bei ihrer Arbeit. Und die Arbeit wird erstmal nicht in Frage gestellt, nicht grundsätzlich, aber in einem man kann sagen, gesellschaftspolitischen Kontext. Also man sieht schon, wie sich diese Frau abmüht in einem Kontext, der ihr nicht viele Chancen lässt, aber an ihren Träumen festhält dabei. Und das hat mich dann beeindruckt, auch weil der Film formal da ein bisschen mitspielt. Da ist einer ein bisschen müde auf der Seite, habe ich das Gefühl. Also der war erfrischend als Einstieg, zumal der nächste Film, den ich dann gesehen habe, der von Andrea Arnold, die schon dreimal den Jurypreis gewonnen hat hier in Cannes, eigentlich eine ganz ähnliche Voraussetzung hatte, wieder Geschichte einer jungen Frau, ein bisschen anders erzählt, formal viel strenger, viel elaboriert auch. Andrea Arnold ist eine Veteranin, also sie ist ungefähr so alt wie ich, also etwas über 60, ein paar Jahre jünger vielleicht.
Und also jetzt keine junge Stimme mehr.
Das ist keine junge Frau, aber ihre Figur ist eine junge Frau. Und die bekommt ihre eigene Art von Rache an der Gesellschaft durch diesen jungen Mann, der heißt Bird, also das ist auch der Titel des Films.
Franz Rogowski.
Ja, und der entpuppt sich dann so als eine Art, ja, er sagt selber, ich bin nicht der Superman, den du dir erhofft hast, ich bin nicht der Racheengel, den du dir erhofft hast, aber ist es eben doch.
Und ja.
Das hat für mich irgendwie den Diamant Brut noch einmal auf die nächste Ebene gehoben. Also ich war ziemlich glücklich nach diesem Film. Einfach weil er auch formal auch meine alten Register bedient.
Ja, es ist interessant. Wir haben über beide Filme hier schon gesprochen in dem Podcast. Und die waren beide so ein bisschen, da waren wir beide jeweils ein bisschen gespalten. Und also wir drei, Jakob, Lieder und ich. Jakob ist heute nicht dabei. Aber Lieder, sag doch auch mal so zum Fazit bisher, so ein Zwischenfazit oder Dreiviertelfazit. Wir hatten ja so einen schleppenden Beginn, hatten wir ja konstatiert eigentlich dieses Festival. Und dann hatten wir aber auch schon darauf hingewiesen, dass es jetzt allmählich anzieht und ein bisschen stärker wird. Wie ist es jetzt so in der letzten Phase? Wie erlebst du das?
Die ganz großen Highlights fehlen mir immer noch. Ich hatte ja auch schon erwähnt, dass ich diesen Wild Diamond, Diamant Brut, sehr gut fand und dass das bis jetzt auch einer der Filme ist, die ich neben Caught by the Tides, den wir einstimmig gelobt hatten, am besten finde. Ansonsten hatte ich einige Filme gesehen, die ich gut fand, aber eben nicht grandios oder nicht so stark, wie ich es mir erhofft hätte. Und ich habe auch jetzt einige Filme gesehen, die einfach schwach waren, wie zum Beispiel dieser furchtbare Marcello Mio, aber auch da fehlte mir jetzt wirklich sowas Skandalöses oder irgendwas, ein Aufreger, der das Ganze noch interessant machen könnte. Es war einfach nur so lahm auf eine langweilige Weise. Und da bin ich auch ein bisschen enttäuscht, dass man hier keine richtigen Tiefschläge oder Skandale oder irgendwas Provokantes wirklich sieht. Selbst diese Blutorgie in The Substance von Coralie Fajard ich weiß auch nicht, wie man das ausspricht, aber hoffen wir, dass das stimmt. Die war ja nun kein wirklicher, also für jeden, der schon mal auf dem Fantasy-Festival war, da ist das nur ein müdes Schulterzucken, diese Blutorgie, auch wenn hier mancher vielleicht sehr verstaubte Kritiker sagt, oh mein Gott, aber das ist definitiv kein Skandal oder nichts Extremes. Ja, da insofern ist es doch immer noch etwas mau.
Ja, für mich ist es immer wieder, gerade in Cannes sticht für mich immer so das asiatische Kino heraus und das ist auch, wenn auch nicht so stark wie in vergangenen Jahren, also wenn ich jetzt an solche Dinge wie Memoria oder Drive My Car so in den letzten Jahren zurückblicke, dann in dieser Klasse vielleicht nicht, aber es gab schon auch ein Debüt, Blue Sun Palace, der war in der Semaine de la Critique, also ein Debütfilm von Constance Tsang, denke ich. Und es gibt auch diesen Film Desert of Namibia, der ist, glaube ich, in der Kansen, von einer jungen Japanerin, die hatte erst einen Film bei der Berlinale, hatte noch so ein paar Kurzfilme. Ihr Name ist Yoko Yamanaka. Und wir haben auch hier auch schon in dem Podcast über den Yule-Film geredet, in Unfinished Film und den Jia Zhangke, Caught by the Tides. Also das sind alle Titel, die ich sehr spannend fand, die auch interessante Dinge mit der Form gemacht haben, die teilweise auch ins Archiv gehen, die fragmentarisch arbeiten, die an der Grenze von Fiktion und Dokumentation arbeiten und auch aktuelle Themen wie mentale Gesundheit auf eine Weise darstellen, wie ich sie vielleicht noch nicht so erlebt habe. Deshalb, ja, für mich besonders das asiatische Kino auch hier sehr weit vorne. Aber wir wollen dann auch vielleicht mal zu einem unserer zwei Filme, die wir heute ins Zentrum stellen wollen, übergehen. Und vielleicht, weil ich gerade über das ins Archiv gehen, gesprochen habt, das war ja im Giazhanke-Film so, könnten wir ja zum Miguel Gomez-Film kommen.
Sehr gerne.
Das ist, ich muss sagen, ich war ein bisschen unterwältigt, als ich den gesehen habe zuerst, aber er wächst mit jeder Stunde, die ich über diesen Film nachdenke. Es liegt doch daran, dass ich noch eine Kritik geschrieben habe vorhin. Und der wächst immer mehr bei mir. Das ist ein Film, er hat ja 2015, also Miguel Gomez, ein portugiesischer Filmemacher, er hatte dieses große Epos eigentlich, Arabian Nights, so eine Trilogie. Und dann hatte er eine relativ lange kreative Pause, bis er 2021 The Zagua Diaries rausgebracht hat. Und nun ist also Grand Tour, das ist der neue Film. Und was er da gemacht hat, er hat immer einen recht ausgiebigen Prozess, den er da an den Tag legt. Und er ist mit seiner Filmcrew, ist er nach Asien gegangen, hat dort mehrere Länder bereist, wurde aber, weil das 2020 war, zu Beginn 2020, das wurde eben... Die Reise nach Shanghai ist dann eben nicht mehr zustande gekommen, weil dann gab es Covid und dann musste wieder die Heimreise angetreten worden. Diese Szenen, die er da dann aufgenommen hat, die finden auf eine bestimmte Weise in diesem Film hier ihren Niederschlag, aber eher als Fragmente unserer Gegenwart. Aber eigentlich ist es ja ein fiktionaler Film. Und Michael, könntest du uns vielleicht dazu noch ein, zwei einleitende...
Ja, also für mich ist Grand Tour Gute Gör dieses Jahr, ist der Film, den ich mich nach einer halben Stunde wirklich verliebt habe. Das passiert mir nicht so oft, in Cannes kommt das alle paar Jahre mal vor, dass ein Film mich wirklich einfach mitnimmt. Und das Wunderbare an diesem Film ist, wie du gesagt hast, eigentlich ist das dokumentarisches Material zu großen Teilen. Die sind gereist in Asien, haben gefilmt und zwar im zeitgenössischen asiatischen Städten. Dann haben sie aber auch in historischen Kostümen gedreht, mit Figuren, die die Geschichte tragen, die aus dem Off erzählt wird.
Und das auch im Studio in Lissabon.
Ja, also die Geschichte ist eigentlich die von Edward, einem britischen Diplomaten, der in Mandalay stationiert ist. Und der, bei dem kündigt sich seine langjährige Verlobte an, die kommt dann auch. Es soll geheiratet werden, der bricht ein bisschen in Panik aus und nimmt Reise aus, das heißt, er macht sich auf den Weg, nimmt einmal erst einen Zug, dann flieht er in die nächste Stadt mit verschiedenen Mitteln und hinterlässt aber immer ein bisschen Spuren. Das heißt, er ist gleichzeitig überzeugt, sie wird mir folgen und das ist auch so. Also diese Molly, die folgt ihm tatsächlich, die ist amüsiert über die Haltung dieses Mannes, der einfach noch nicht so genau weiß, was er an ihr hat, aber sie ist überzeugt, das wird schon gut. Und diese Geschichte, die wird präsentiert und das hat mir dann wirklich den Schlüssel zum Film gegeben, in der klassischen Manier von Heart of Darkness, Pilgrim's Progress oder auch Apocalypse Now von Coppola. Das ist nämlich die Reise am Ende den Fluss hoch. Molly hat die Rolle des Wilson, der unterwegs ist, um Colonel Kurtz zu finden, und Edward ist eben der Colonel Kurtz, der verschwunden ist im Dschungel. Und damit ist diese Reisesehnsucht abgedeckt und das ist das, was diesen Film so großartig macht. Er hat diese Kolonialstimmung, also er spielt 1917 und die Figuren sind lauter kolonialistisch privilegierte Figuren, die sich bewegen durch dieses Asien durch mit viel Höflichkeit und viel Pomp empfangen und weitergeführt werden. Das heißt, es hat etwas Träumerisches, etwas Irreales aus heutiger Sicht. Das hat ist reine Nostalgie und dann auch romantisiert. Und gleichzeitig dringen immer wieder diese gegenwärtigen Bilder durch. Und das, was letztlich den Kern des Films ausmacht, ist diese Sehnsucht. Und ich würde sogar sagen, es ist nicht die Sehnsucht an sich, sondern es ist die Sehnsucht nach der Sehnsucht, die dieser Film perfekt zu fassen kriegt. Das ist das, was andere Kolonialfilme in Frankreich immer wieder versucht haben, Indochine zum Beispiel, und das ist immer in Kitsch ausgeartet, oder auch Lamont, das sind Filme aus den 80er Jahren. Hier funktioniert es, und ich glaube, es funktioniert auch sozialpolitisch auf eine vertretbare Weise, denn hier sind es wirklich menschliche Sehnsüchte und nicht die Sehnsucht, etwas beherrschen zu wollen.
Wie ging es dir damit, Lieder?
Das Interessante ist, dass ich viele Dinge zwar ähnlich interpretiert, aber ganz anders empfunden habe. Also zum Beispiel ging es mir auch so, ja, dass ich sehe, das auch ist die Sehnsucht nach der Sehnsucht. Man möchte sich wieder so schön fühlen und nostalgisch zurücksehnen können und dürfen nach dieser Kolonialzeit. Aber da, gerade darin liegt für mich die Problematik dieses Films, dass er nämlich nicht zeigt, welche destruktiven, toxischen Aspekte die Romantisierung dieser Vergangenheit hat. Wir haben zwar immer wieder die Konfrontation und den Kontrast mit den gegenwärtigen Bildern, aber wir sehen nie konstant, wie diese romantisierte Vergangenheitsversion eigentlich eine Verzerrung ist von der absolut andersartigen, brutalen, repressiven Kolonialrealität. Und jetzt soll mir bitte niemand sagen, aber man weiß ja, dass es so ist, dann müssen wir es nicht zeigen. Die meisten wissen es eben nicht und schon, dass man es immer sich anders vorstellt und anders idealisiert, zeigt ja eine Form von Verleugnung. Also dieses, wenn man eine Realität verkennt, dann kann man die Realität verleugnen, das ist für mich so ein Nicht-Argument. Und dass der Film uns das auch verniedlicht, auf eine Weise, die mir sehr bitter aufgestoßen ist. Und dann konnte mich diese ganze Liebesgeschichte, die wir da sehen und die auch sowas doppelt, eine Art Doppelellipse hat. Wir sehen einmal den Mann, der da flieht und die Frau, die ihn verfolgt. Das ist für mich einerseits recht altbacken und dann auch nichts, was mich dramatisch oder so dergleichen mitgenommen hätte. Ich fand den Film auch nicht sonderlich amüsant. Er war jetzt nicht furchtbar für mich, aber plätscherte so dahin und hatte für mich dann mehr unangenehme als positive Aspekte.
Also ich bin nicht ganz einverstanden, weil gerade mit dieser klaren Überlagerung mit Apocalypse Now und The Heart of Darkness, The Heart of Darkness ist eine antikolonialistische Geschichte von Joseph Conrad und Apocalypse Now.
Ja, wobei, das ist ja schon im Diskurs, ne? Es gibt Leute, die sagen, durch dieses doppelte Framing nimmt er sich aus der Diskussion raus. Und also ich will nicht sagen, ob ich das unterstütze oder nicht, aber es gibt auf jeden Fall, das ist nicht ganz unumstritten.
Ja, gut möglich, aber der Film bedient ja auch meine Sehnsüchte. Deswegen funktioniert er ja auch. Und ich finde, die Sehnsucht, die ist legitim, egal durch was sie ausgelöst wird. Meine Arbeit der Reflexion, die steht mir zu. Also ich muss mich selber damit auseinandersetzen, warum mich das anspricht. Und grundsätzlich ist es ja nicht die Schönheit dieser kolonialen Figuren in ihren wunderbaren weißen Anzügen, die nie schmutzig werden. Ich glaube nicht, das macht die Sehnsucht aus.
Wobei es ja auch schwarz und weiß ist.
Natürlich,
ne?
Macht Spaß, weil es absurd ist. Aber ich glaube, die Sehnsucht dahinter, die ist ja immer die Sehnsucht, etwas entdecken zu können. Also das ist die Idee auch des kolonialistischen Einzelgängers aus England, aus dem 18., aus dem 19. Jahrhundert.
Der aber Portugiesisch spricht.
Ja, in dem Fall, klar, das spielt auch keine große Rolle, die Sprachen sind durcheinander gewürfelt. Aber ich glaube, es ist nicht die Eroberungssehnsucht, sondern die Entdeckersehnsucht, die er anspricht. Und das ist eben die Fahrt den Fluss hoch. Also das ist auch in Apocalypse Now. Die wissen zwar, die fahren zu Colonel Kurtz und das ist ein Horrorcamp dort, da geht es nur nach Tod und Grauen. Aber die Fahrt den Fluss hinauf, die ist trotzdem eine Traumfahrt. Und unterwegs bei Coppola gibt es immer wieder Tote, also es gibt diese Schießereien. Also die Fahrt ist gewalttätig, aber die Sehnsucht, die bleibt da. Also bei Coppola ist sie genauso da wie in diesem Film auch. Und dass Molly dann schließlich stirbt, bevor sie ans Ziel kommt, dass sie das Leben ihrer ganzen Schiffsmannschaft aufs Spiel setzt und sagt, wir müssen weiter. Und dass das nachträglich legitimiert wird, indem es heißt, ja, wir können gar nicht bleiben, hier herrscht Aufstand. Also die Gewalt ist rund um diese ganze Sehnsucht da und die Gewalt ist auch dazu angetan, das Ganze voranzutreiben. Ich sehe das eher als eine Art Seelenreise, als eine politische Aufarbeitung.
Ich habe persönlich diese Parallele zu Heart of Darkness oder Apocalypse Now, der ja auf Heart of Darkness basiert, nicht so stark gesehen, aber ich finde den Vergleich absolut legitim, man kann das liegt nahe. Aber wenn man das jetzt so ansetzt, dann darf man ja nicht vergessen, dass schon Conrads Perspektive eine kritisch zu sehende ist, weil Conrad selbst ja auf der Seite der Kolonialisten steht. Das heißt, selbst wenn man sagt, oh, das ist ja wie bei Conrad, da muss man sich erstmal fragen, inwiefern Conrad überhaupt das Recht hätte, das zu analysieren und inwiefern seine Analyse überhaupt gültig ist, weil er sich ja auch selber als über der kolonialen Kritik sieht. Und der absolut kathartische oder eskalierende Moment, der am Ende von Conrads Werk steht, nämlich The Horror, dafür gibt es hier keinerlei Pendant in diesem Film, sondern wie du jetzt kurz umschrieben hast, endet es ja eher durch Legitimierung und so eine Sentimentalität. Also es gibt überhaupt gar keinen Und es kann ja auch keine Katharsis geben, weil das Ganze vom, dieser Gedanke vom Postkolonialismus, von dem dieser Film ja eigentlich ausgeht, ein Konstrukt ist. Es existiert kein Postkolonialismus, weil wir immer noch in einer kolonialen Welt leben. Es hat sich nichts geändert. Und natürlich, du sagst, das basiert nicht der Kolonialismus auf dem Aspekt, dass man beherrschen wollte. Nein, weil der Kolonialismus davon ausgeht, dass die Welt uns schon gehören würde. Und mit uns meine ich weiße Leute. Dass die Welt schon Eigentum der Weißen wäre und wir müssen sie gar nicht mehr erobern, weil sie schon immer uns war, Gott gegeben.
Bin ich auch nicht einverstanden. Das stärkste Bild aus Heart of Darkness von Conrad kommt ziemlich zu Beginn des Buches. Da beschreibt er etwas in einem einzigen Satz, das eigentlich die ganze Ohnmacht der Kolonialisten auch ins Lächerliche zieht. Es ist ein Kanonenboot, das in einen Kontinent feuert. Also die Größenverhältnisse, die sind schon so angelegt bei Conrad mit einem der ersten Bilder, die er im Buch bringt. Das heißt, ihr könnt eure Machtgier und eure Suche nach Reichtümern und Schätzen irgendwo hinschleppen. Letztlich erwartet euch auch hier der Tod. Also der Kontinent ist stärker als das kleine Kanonenboot. Das ist das Bild, das mir geblieben ist bei Joseph Conrad, und das ist das Bild, das eigentlich Coppola auch aufgenommen hat. Also Apocalypse Now beginnt ja damit, dass plötzlich ein ganzer Palmenhain in Flammen steht. Das ist dieser Napalmangriff, der dann später wieder kommt in der Surfer-Szene. Ich glaube, Gomez ist da viel zurückhaltender, weil er das alles begrenzt auf diesen älteren Kollegen der Hauptfigur, Edward, der sagt, es geht hier zu Ende. Vielleicht ist es schon zu Ende. Der sagt, unsere Zeit ist abgelaufen, und er findet das auch offensichtlich richtig. Er will auch nicht zurück nach London, das wird er nicht aushalten. Und seine Arbeit hasst er, also das, was er hier in der Kolonie zu tun hatte, das will er nicht, aber ich liebe dieses Land, sagt er. Und das ist schon eine Ablösung, das ist wieder die Rückführung der Sehnsucht auf eine menschliche Sehnsucht, finde ich.
Was ich in diesem Zusammenhang erwähnen wollte, ist, wie das diese aktuellen Bilder schon irgendwie eine gewisse Position oder Haltung verkörpern. Es gibt dieses Bild, das sich mir wirklich eingebrannt hat. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert. Es gibt dieses Riesenrad auf diesem Jahrmarkt, das eigentlich gar kein richtiges Riesenrad ist. Es ist ja sehr, sehr klein, vielleicht 5 Meter hoch oder so. Aber das wird nur angetrieben von den Menschen. Und natürlich, da zeigt sich schon fast wieder sowas, ich will nicht sagen Sklavisches, aber eben, es gibt einen Meister, einen Herren, und es gibt den Diener.
Auch hier bei dem Bild, es ist viel mehrdeutiger, diese Männer, die das Riesenrad antrieben, das sind gleichzeitig Artisten.
Das sind Artisten,
das sind die Könige des Rummelplatzes. Ich kenne die aus meiner eigenen Jugend. Also die Typen, die bei den Bahnen bei uns auf dem Dorf die Tickets eingesammelt haben, die Gurten gestrafft haben, das waren weder Sklaven noch Diener. Für uns als Jugendliche waren das die Könige, die kommen von irgendwoher, die haben einen wunderbaren Job, die gehen wieder weiter, die kennen die Welt und die beherrschen das, was sie hier tun. Ich habe die benieten als 10-Jähriger.
Ja, vor allem
ja, aber das ist eine Romantisierung. Das ist doch eine total idealine. Das hat doch nichts mit deren Lebensrealität zu tun, wo man immer in einem Trailerwagen ohne Toilette pennt und ohne warmes Wasser und dann immer von einem Mindestlohn lebt und keine Krankenversicherung hat und nichts. Also ich finde das sehr, dann brech dir mal ein Bein bei dem Job und dann stehst du ohne, kannst du dir das Krankenhaus nicht leisten und dann ist aber Schluss mit Könige des Himmels.
War in der Schweiz ein bisschen anders, die Arbeitsgesetze schon damals ein bisschen anders waren. Aber ich gebe dir recht, natürlich ist es anders und natürlich ist es eine Romantisierung, aber ich glaube, das ist das Vorrecht des Kinos, das ist das, was ich am Kino eben liebe, dass nicht dauernd alles nur auf der politischen Ebene funktionieren muss, sondern dass die Sehnsucht ihren Platz hat. Und ich lebe davon. Also es gibt ja auch die Sehnsucht nach Gerechtigkeit.
Auch oh ja, die kenne ich sehr gut.
Ja, und auch die kommt im Film immer wieder zum Tragen und sie ist weniger lächerlich als die Sehnsucht nach der großen Liebe.
Ja, ich muss auch sagen, dieses Bild da von dem Riesenrad, also die Art, wie da die Körper verformt werden, ne, in diesem Moment, und man denkt immer, okay, im nächsten Moment schlägt er sich dann doch den Kopf an am heranrauschenden Wagen, aber nein, es passiert nie. Fast wie so ein Limbo-Tanz tatsächlich, ja. Also, ist ein Bild, das mir bleiben wird, und ich finde, wenn man das mit dieser, also ich gebe dir recht, es ist mehrdimensional, dieses Bild natürlich, aber wenn man dem Film das positiv auslegen möchte, steckt da eben auch diese politische Komponente dahinter, dass es Leute gibt, die dort den Eintritt bezahlen für dieses Riesenrad, und es gibt die Leute, die es am Laufen halten. Und ich fand generell, dass sich der Film hat so ein bisschen darauf insistiert, dass dass sich die Geschichte dadurch am Laufen hält, dass Menschen ihren eigenen, dass sie die Richtung vorgeben, dass sie die Impulse setzen, weil nichts anderes ist ja auch dieses Katz-und-Maus-Spiel eigentlich zwischen den beiden ProtagonistInnen. Und ich möchte gar nicht zu viel vorwegnehmen, also ich wünschte, wir könnten, ich weiß nicht, ob das geht, ja, aber ich wünschte, wir könnten über das Ende reden, ohne es vorwegzunehmen, weil ich frage mich, ob das dem Film noch etwas Produktives hinzufügt oder eher das alles ein bisschen unwichtiger eigentlich darstellt. Ich bin da noch so ein bisschen unentschlossen, aber es ist natürlich ein sehr ambitioniertes Ende und ich habe mich gefragt, wie, ja, ist es möglich, über dieses Ende zu reden, ja, ohne es vorwegzunehmen?
Ich glaube schon, weil die letztlich das, die Macher des Films, der besteht ja darin, dass er einerseits Bilder sammelt und diese Bilder zusammenschneidet, die montiert er. Dann hat er aber Bilder produziert und die produzierten Bilder ergänzen die gesammelten Bilder und das Ganze wird noch mit einem Off-Kommentar romantisiert, das kann man auch sagen. Also der Film legt eigentlich sein eigenes Verfahren in den ersten Minuten schon absolut offen und ich glaube, er ist nur konsequent dann, indem er uns immer wieder mal daran erinnert, wo wir uns befinden und warum wir das so erzählt bekommen und warum wir es eben mögen oder nicht mögen. Also ich glaube, der Film hat durchgehend immer wieder diese Momente des Bruches, die ihn mittragen. Also ich kann mich dem Traum nicht einfach überlassen. Ich sehe plötzlich wieder Masken, ich sehe einen Motor, ich sehe einen Scooter, ich sehe Verkehrslichter, die nichts im 1917 verloren hätten. Ich höre Kommentare im Off-Kommentar, ich höre Kommentare im On. Ich bin dauernd ein bisschen hin und her geworfen und ich glaube, das hält mich auch wach.
Wir sehen ja auch am Anfang unter diesen Rummelplatzbildern immer wieder Marionettenspieler und für mich hatte dieser Schlussmoment auch so eine Assoziation zu diesem Marionettenspieler, dass sich Gomez quasi selber als ein Marionettenspieler darstellt, also sagt hier, ich bin der, der die Fäden in der Hand hält oder das Fadenkreuz, mit dem man die Marionette lenkt und das sind natürlich dann die Filmfiguren, aber in verlängerter Weise natürlich auch die Menschen im Publikum, die dann reagieren auf die Marionetten oder diese dramatische Geschichte, die ihnen da vorgeführt wird mit relativ simplen Mitteln, aber trotzdem sehr kunstvoll und variationsreich, so wie wir das in diesem relativ altmodischen Marionettentheater auf dem Rummelplatz sehen, das trotzdem ganz viel Geschick erfordert, damit sich diese komplexen Figuren bewegen und nicht verheddern.
Ja, und in dem Zusammenhang ist es wichtig zu sagen, dass wir dieses Puppentheater, diese Schattenspiele auch, die wir da zu sehen bekommen, wir sehen die vor allem aus der Backstage-Perspektive, was ja auch darauf eigentlich... Ja,
im Prinzip führt er mindestens vier verschiedene solche Puppentheater vor mit ganz verschiedenen Techniken und er zeigt bei allen genau, wie es abläuft und wie es gemacht ist. Also man sieht immer auch die Puppenspielerinnen und Puppenspieler, die Lichttricks. Also im Prinzip, der Film legt dauernd wieder etwas offen.
Ja, und ich glaube, damit belassen wir es erstmal für Miguel Gomez's Grand Tour. Ich würde schon sagen, von mir immer mehr, also je länger ich darüber nachdenke, eine große Empfehlung auf jeden Fall. Und wir gehen weiter noch zu unserem zweiten großen Film, der auch der einzige ist, glaube ich, bisher, der die Drei-Sterne-Hürde hier geknackt hat in diesem Critics Grid, das ja immer ausliegt. Also das ist Sean Bakers Anora. Der wurde ja heiß erwartet schon. Sean Baker, das ist ja auch ein Regisseur, der insofern interessant ist, dass er ja nach The Florida Project, da ist er erstmal nach Vancouver gezogen und er hatte eigentlich dieses große Projekt vor Augen. Er hatte eine lange gebeutelte Geschichte, er hatte so eine Drogenabhängigkeit, ich glaube in seinen 30er Jahren und hat sich seitdem vor allem dem verschrieben, auf der Kino Sexarbeit sichtbar zu machen und die Leute, die diesen Beruf ausüben, hat versucht, Repräsentation zu schaffen und er hat darüber hinaus natürlich auch immer poetische Formen gefunden, das irgendwie aufzugreifen und auch sich davon nicht abschrecken lassen, wenn er mal kein Budget zur Hand hatte, dann wurde eben Tangerine nur auf dem iPhone 5 oder so damals gedreht oder 5S oder so. Und er hatte dann dieses Problem nach The Florida Project, dass er mehrere Jahre Recherche betrieben hat in Vancouver und dann hat eben Covid ihm einen Strich durch die Rechnung gemacht, weil er hatte das erste Mal in seinem Leben ein so großes Budget, dass er sein Traumprojekt hätte verwirklichen können. Das ist dann alles erstmal hinten runtergekippt und er hat diesen Schnellschuss eigentlich gemacht. Das war Red Rocket, der hier 2021 lief bei meinem ersten Cannes. Und das war ja aus meiner Sicht ein ganz wunderbarer Film. Und mir scheint fast, dass dieser neue Film, Anora, vielleicht auch eine Möglichkeit bietet für ihn, für ProduzentInnen noch interessanter zu werden, also für die Studios. Er ist ja jetzt auch erstmals bei einem neuen Studio, Neon, davor war es ja immer A24. Und ich glaube, Anora ist jetzt nochmal ein größerer Schritt hin zu so einem Unterhaltungsfilm auch. Immer noch ein Sean Baker-Film, definitiv. Aber einer, mit dem er vielleicht auch das Interesse der Studios an den Start bringen kann, dass er vielleicht auch seine größeren Projekte in der Zukunft verwirklichen kann. Ist ein bisschen spekulativ von mir, aber ich glaube schon fest daran, dass da was dran steckt. Aber ja, Anora, was ist das für ein Film, Lida?
Der Film zeigt also, wie du schon sagtest, wieder das Leben einer Sexarbeiterin. Sie ist Stripperin und Callgirl in einem Club. Sie begleitet auch Privatkunden, das geht dann in ihre eigene Tasche. Und wird von einem jungen, recht gut aussehenden Russen angeheuert, ihn zu Hause zu besuchen und dann auch länger, also über eine Woche hin, zu begleiten, also ihm Gesellschaft zu leisten. Und natürlich ist Sex ein ganz essentieller Teil dieser Gesellschaft. Und zwischen den beiden entsteht eine, ich würde sagen, fast freundschaftlich flirtende Beziehung. Aber es geht noch weiter, nämlich, dass er sie dann tatsächlich fragt, ob sie ihn heiraten möchte. Und er ist steinreich, wie er sich selber darstellt. Er ist der Sohn eines großen russischen Industriellen. Er schwimmt in Millionen und kann alles ermöglichen, vom spontanen Trip nach Vegas à la Elvis bis zum mehrere Karat teuren Ehering. Und sie wagt es jetzt wirklich einen Moment zu glauben, vielleicht hat mein Leben ja eine gute Wendung genommen. Sie verliebt sich auch wirklich in diesen etwa gleichaltrigen, witzigen, spontanen jungen Mann, der immer überdreht, quirlig, gut aufgelegt ist. Und dann sehen wir aber im zweiten großen Teil dieses Films, der quasi in zwei Hälften zerfällt. Die erste ist die Konstellation einer bestimmten, oder die erste ist die Konstruktion einer bestimmten Konstellation, eines Status quo. Und die zweite in einem großen, ja, in einem großen Zeitablauf angeschlossen gedrehte Szene ist die Dekonstruktion dieses Status quo, nämlich wenn dann auf einmal Vertreter der Familie dieses jungen Erben auftauchen und sagen, der ist noch gar nicht mündig, das Vermögen gehört immer noch seinem Vater und der Mutter, also er kann vielleicht volljährig sein und heiraten, aber er hat keinen Einfluss auf diese ganzen Reichtümer und sie solle sich jetzt wieder scheiden lassen, weil sie eben als Sexarbeiterin ist nicht würdig.
Ja, und also hier ist mal wieder dieses ganz große Motiv, was sich durch alle Baker-Filme zieht eigentlich. Vielleicht nicht sein Debütfilm, Four Letter Words, aber der ist eigentlich auch kaum zu sehen. Ich habe den mal gesehen und der fällt wirklich ab in seinem Oeuvre, würde ich sagen, gegenüber allen anderen. Aber ja, der American Dream ist mal wieder hier ganz im Zentrum, aber schon mit einem anderen Kniff, würde ich sagen. Michael, wie hat dir der denn gefallen?
Mich hat's schwer beeindruckt, weil er im Prinzip etwas ganz Ähnliches macht wie der Film von Agathe Riedinger. Er lässt den Traum der Protagonistin nicht fahren. Und in dem Fall ist es sogar sie selbst, die einfach, sie hält daran fest. Und zwar mit einer sehr seltsamen, fast schon surreal komischen Methode. Der Film kippt so eine Art Looney Tunes. Es wird wie Tom und Jerry. Also im Prinzip die Familie des jungen Russen, die sich dann dazwischen wirft und diese Hochzeit annullieren möchte, die bietet alles auf, was sie haben mit ihrem Geld. Handlanger, Zuschläger, Einwickler, Auswickler, Umwickler. Und die junge Frau, die ist stubborn. Also sie zieht das wirklich durch. Sie lässt sich gar nichts gefallen. Sie schreit, sie spuckt, sie kratzt, sie würgt. Sie rennt beißt. Davon, sie beißt, was auch immer in Tom und Jerry Cartoon ablaufen würde. Und die ganz großen Lacher, die landen eigentlich immer dort, wo der Kater dann wieder einmal flachgebalzt ist oder explodiert ist, weil die junge Frau eben die Oberhand gehalten hat. Und auf der zweiten Ebene läuft dann aber etwas ab, das ziemlich verblüffend funktioniert. Es hat unter diesen Schlägern, die die Russen aufbieten, einen jungen Russen von einem großartig charismatischen Schauspieler gespielt, den wir in Cannes auch schon gesehen haben, letztes Jahr in Hitty Nummer 6. Der ist eigentlich als Muscle angeheuert, also der soll sie zur Vernunft bringen und festhalten, bis das alles abgewickelt ist. Und der kippt. Also der verliebt sich in sie, das ist für alle klar, außer für sie. Und für ihn vielleicht auch noch nicht. Aber der bekommt langsam den Blick dafür, dass das, was man mit dieser jungen Frau da eigentlich veranstaltet, gar nicht rechtens ist. Es gibt dann gegen Ende eine Szene, wo er von den Russen verlangt, dass sich der junge Russe bei ihr entschuldigen soll, was die überhaupt nie begreifen. Aber das ist so einer der Momente, die wieder gegen den Strich laufen. Und ich finde diese Kombination der Komik, die ein bisschen surreal und irreal ist, also in Wirklichkeit könnte sich diese junge Frau wahrscheinlich keine 2-3 Stunden wehren gegen diese finanzielle Übermacht, die da aufgefahren wird. Und sie zieht das immerhin über 24 Stunden durch. Und das endet in einer Art Triumph am Schluss. Also das ist auch, hat auch etwas Utopisches, hat etwas Romantisches. Jemand hat behauptet, der Film hätte was von Pretty Woman. Kann man sagen, aber was ihm da abgeht, ist die Verlogenheit. Also wo Pretty Woman immer versucht, alles unter den Tisch zu kehren, was eben unschön ist an dieser Konstellation, bringt es Sean Baker von Anfang an fertig, die unschönen Seiten herauszustreichen. Es gibt auch eine Kollegin im Stripclub, die sagt, ich gebe dir 2 Wochen oder so. Also die Realität ist immer schon vorhanden und das, was der Realität entgegensteht, ist einfach die absolute Entschlossenheit dieser jungen Frau.
Ja, und in dem Moment lässt er vielleicht auch das Publikum daran glauben, dass diese 2 Wochen, dass es halt nur in dem Moment diese Eifersucht und so weiter, aber wie du sagst, es ist eigentlich eher so ein Omen, an dem wir uns dann später festhalten und orientieren können. Ja, ich finde auch ganz schön, wie hier New York City eingefangen ist, weil wir sehen eigentlich gar nicht das New York City, das wir alle kennen, mediiert durch verschiedene Filme und so weiter. Das sind eigentlich immer so, das ist alles ganz randständig, also natürlich, weil wir in so einer Oligarchenvilla uns über einen großen Zeitpunkt des Films befinden. Aber das sind auch, wenn wir da mal draußen sind an den Piers und so weiter, dann sind es schon, finde ich, neue Orte, die er da auch einfach entdeckt.
Also wenn ich da noch dazwischen darf, es ist ja meines Wissens so größtenteils Coney Island, also wieder der Rummelplatz. Und der Rummelplatz, als ich komme nochmal darauf zurück, als Ort, als romantischer Ort, als verklärter romantischer Sehnsuchtsort, ist hier ganz ähnlich eingesetzt wieder. Natürlich, wenn die Schläge dann in der kleinen Frittenbude alles zusammenschlagen, dann ist das Lebenswerk zerstört des alten Mannes im Hintergrund.
Also aber Candy gleich, Shop.
Ja, das Candy Shop, ja. Also klar, die Schlägerei im Candy Shop.
Ja, aber es ist ja auch ein Witz, weil Candy Shop ja einmal für Drogenladen steht, aber natürlich auch für Puff. Ne? Das sind ja so Songs wie I Take You to the Candy Shop. Also das hat natürlich so schöne Doppeldeutigkeit.
Ja. Und eben, die Romantisierung wird gleichzeitig ironisiert und durchgezogen. Also ich mag auch das im Film, das ist ähnlich wie die junge Frau an ihrem Traum festhält und an ihrem Recht, kann sie an der romantischen Idee, selbst die romantische Idee der Liebe und der Loyalität, an der kann sie auch festhalten.
Ja, und was man hier schon noch erwähnen muss, finde ich, der fühlte sich schon an, als hätte Sean Baker einen Safety-Film gemacht. Also da war sehr starke Uncut Gems Energie drin in diesem Film, besonders wenn es dann so nach dem ersten Drittel ungefähr darum geht, den jungen Oligarchensohn zu finden, dann gerät alles ins totale Chaos und es ist ja tatsächlich eine große Kunst darin, Chaos darzustellen, weil man muss ja das Chaos als Film, das muss man ja alles planen irgendwie und wie dem Film das gelingt, dass da immer noch so eine Spontanität mitschwingt, das fand ich schon ziemlich beeindruckend. Ich fand auch diese Vegas-Episode, die hat mich so ein bisschen daran erinnert, dass es ja irgendwann im Film so einen Dialog gibt mit diesem einen armenischen Schläger oder so, der dann in so einer Bar ist und eigentlich so eine, oder in so einem Diner und dann eigentlich so eine Abrechnung mit der Generation, mit der jungen Generation eigentlich vornimmt und dann sagt, ja, ihr hängt alle nur auf Instagram herum und so weiter, ihr seid nur an eurem Bildschirm klebend. Und die Art und Weise, wie Sean Baker denn Las Vegas einfängt, da habe ich schon gedacht, das sind doch jetzt eigentlich ganz viele TikTok-Clips aneinander gereiht. Und ich finde, das hat sehr gut gepasst. Das hat sich sehr gut eingefügt in dieses ganze Konstrukt.
Ja, und was schön ist, dass eben Sean Baker es auch gelingt, die menschliche Seite dieser am Anfang als Schurken eingeführten Figuren zu zeigen. Und dass wir zum Beispiel bei dieser Art von, ja, Shepherd oder Patron, den wir da haben, der im Namen des Vaters engagiert ist, auf den jungen Erben ein Auge zu haben und aufzupassen, dass der keinen Blödsinn macht, weil der dafür offenbar schon bekannt ist in der Familie, dass der mit vielem, was er über diesen jungen Ehemann, der Hauptfigur, sagt, eigentlich recht hat. Wenn er zum Beispiel sagt, es ist ein kleiner Junge, der nicht erwachsen werden will, der ist einfach noch nicht reif und der benutzt sich nur, und dass wir später sehen, mehr oder weniger stimmt das auch wenn dieser Hauptcharakter, also dieser andere Hauptcharakter, der junge russische Erbe, Vanya heißt der, dass er das vielleicht gar nicht so als böse sieht, aber dass es ihm einfach egal ist, und egal ist eben manchmal oder oft sogar schon genug, um jemanden noch schwer zu verletzen oder das Herz oder Leben von einem anderen Menschen ein Stück kaputt zu machen. Auch wenn sie dann am Ende zumindest mit einer großen Summe Geld dasteht, hat sie ja doch einen sehr starken emotionalen, also eine starke emotionale Narbe davon getragen.
Gleichzeitig hat sie sich ja eigentlich, wenn sie sich wirklich verliebt hat, in diesen absolut quirligen, überdrehten, charmanten jungen Mann verliebt, der eben der kleine Junge ist, also der spielt mit dem Leben wie mit seiner Gamebox. Er ist dauernd an diesen Hebeln, hat den einen Blick auf der jungen Frau und den anderen immer auf dem Bildschirm hinten dran. Und wenn er sich ins Bett begibt, dann macht er einen doppelten Überschlag. Also er hat einfach eine unglaubliche Energie. Und er ist auch da wieder so etwas wie eine Cartoon-Figur. Also er verkörpert eben nicht nur den Reichtum, den sie sich erhoffen könnte. Sie ist eben nicht einfach nur der Golddigger, das ist eine traditionelle Figur im amerikanischen Kino, sondern sie ist tatsächlich auch eine Frau, die sich von dieser Lebendigkeit anstecken lässt und mitreißen lässt und ihm gleichzeitig sogar zeigt, wenn man es ein bisschen langsamer macht, hat man mehr davon. Also vor allem in den Sexszenen. Das hat mich sehr berührt. Es gibt eine Szene, da bremst sie ihn richtig und das ist für ihn ja eine Offenbarung.
Ja, es gab auch einen sehr schönen Moment im Film, wo eine bekannte Szene aus Pretty Woman, die dann eben so geht, dass Julia Roberts Figur ein Honorar für mehrere Tage oder eine Woche vorschlägt, Richard Gere dann eines vorschlägt und sich dann in der Mitte einigen, und dass diese Szene da quasi karikiert wird, aber auf so eine Weise, dass sie quasi auch korrigiert wird. Nämlich, dass er ein Honorar vorschlägt, sie sagt ein höheres Honorar und er sagt, okay. Und das ist eigentlich, dass erst zum einen ist eben ihr höheres Honorar, das habe ich an anderer Stelle schon mal gesagt, absolut angemessen und immer noch niedrig für diese Branche. Und zum anderen ist es eben diese Szene aus dem alten Pretty Woman Film absolut widerwärtig und zynisch, weil was Richard Gere da de facto macht, ist das eigentliche Honorar von der Julia Roberts Figur, was schon sehr niedrig ist, auf eine wirklich unwürdige, menschenverachtende Summe zu senken. Wenn man sich das nämlich ausrechnet, wie viel die paar Tausender, die sie für eine Woche, das muss man sich mal hochrechnen, wie viele Stunden Arbeit das sind, ohne Pause, ja, also wie er das da dann eben runterbricht, wenn man dann sagt, da würde sie nicht mal einen Stundenlohn kriegen von irgendwie so 20 oder 10 Dollar, ja, also was wirklich, also was ja schon fast an der Mindestlohngrenze wäre, also absolut unwürdig, und dass der Film das hier etwas verbessert.
Ja, zum Schluss vielleicht noch, ich fand hier ganz toll, wie Musik eingesetzt wurde, also ich war bei dieser Weltpremiere im Lumière und das war wirklich, also das war ein Spektakel einfach. Die Leute waren von Beginn an, mit dem ersten Song waren sie alle groß dabei, und ich finde noch diesen Aspekt des Namens sehr interessant, wie das im Film genutzt wird. Also der Film heißt ja Honora, aber wir lernen sie gar nicht kennen als Honora, wir lernen sie kennen als Annie, und erst als sie dann vorm Altar steht mit ihm, hören wir zum ersten Mal den Namen Honora, also während sie also gerade den Ring an den Finger gesteckt bekommt. Also da steckt auch was drin, weil das wird dann später auch noch im Film diskutiert. Also hat der Name überhaupt eine Bedeutung? Und dann wird es erstmal gegoogelt und es wird gesagt, ja, hier in Amerika, hier, das spielt eigentlich gar keine Rolle. Und ja, war auch ein bisschen so die Idee dahinter. Der Name, wo der herkommt, spielt gar nicht so die Rolle, aber wohin kommt man denn mit diesem Namen? Ja? Welchen Namen kann man sich aneignen, um etwas zu werden? Also das war sehr spannend austariert.
Also ich glaube, es ist sogar eine Umkehrung. Also Annie ist ja auch im amerikanischen Kino, Little Orphan Annie ist eine klassische amerikanische Figur. Auch ein bisschen kitschig, auch ein bisschen sozialer Aufstieg. Und es gibt den Song aus dem Musical Annie, It's a Hard Knock Life. Und solange sie sich Annie nennt, ist sie eigentlich Little Orphan Annie. Und wenn sie zu Honora wird, hat sie sich wahrscheinlich noch einen Schritt weiter emanzipiert. Also mir gefällt das auch. Das ist auch ein Labeling. Und es ist das gleiche Labeling, was mit den Rock- und Pop-Songs passiert. Und du hast am Anfang gesagt, John Baker hat ein bisschen größeres Budget zur Verfügung. Und das schlägt sich natürlich genau da nieder. Also diese Songs, die kann man sich in einem Indie-Film normalerweise gar nicht leisten. Die machen einen Riesenteil des Budgets aus. Und da komme ich eben auf die Sehnsucht zurück. Die funktionieren deswegen, weil das Publikum sie kennt, weil das Publikum damit Erinnerungen verknüpft und Sehnsüchte verknüpft. Und die kann man abrufen und umdrehen. Und ich glaube, da funktioniert eben Popmusik ähnlich wie das Kino. Also man kann mit den Sehnsüchten spielen, man kann sie spiegeln, man kann sie umdrehen und man kann sie funktionalisieren. Und ich finde das absolut legitim, auch wenn es manipulativ ist.
Ja, und mit dieser allerletzten Szene des Films zeigt sich dann für mich auch, ich habe ja vorhin die Safdie-Brüder erwähnt, aber da zeigt sich schon, wer Sean Baker ist, ja? Also weil wenige andere Filmemacher würden auf diese Idee kommen, den Film so zu enden, wie dieser Film endet. Und das war eine Szene, die hat, glaube ich, viele Leute, so wie ich das beobachtet habe, auch sehr mitgenommen und auch, ja, mit so einem Kloß im Hals hinterlassen. Ja, und ich glaube, da kommen wir vielleicht zu einem Schluss. Ich würde vielleicht noch gern besonders an Michael, weil wir haben dich ja nur das eine Mal hier, das heißt, muss ich das nochmal kurz ausnutzen. Gibt es noch einen Film, auf den du dich hier freust, der noch aussteht für dich?
Nein, von denen, die noch da sind, werde ich mich überraschen lassen. Es gab einen, der mich schon überrascht hat, und zwar mehrfach, das ist der von Audiard. Also ich finde dieses Musical mit dem Drogenbaron, der zur Frau wird, das ist eine dermaßen absurde Konstruktion, dem hätte ich nicht die geringsten Chancen gegeben. Und im Kino hat mich dann das einfach reingezogen und mitgenommen. Also der Film hat mich auch verblüfft, schon rein handwerklich und auf der ganzen anderen Ebene auch. Aber sonst habe ich das Gefühl, ich habe meine Herzensfilme habe ich gesehen. Was jetzt noch kommt, wenn es gut ist, ist gut. Und wenn nicht, spielt es keine Rolle mehr.
Okay, und dann wirklich letzte Frage. Ist immer schön, wenn wir so einen Tipp abgeben können, bei dem wir immer falsch liegen. Und zwar, wer wird denn hier die Goldene Palme mitnehmen?
Ich fürchte fast, das wird The Substance sein, weil es in die Legende des Festivals passen würde. Mit Julia Ducournau, die 2021 die Goldene Palme gewonnen hat, mit einem Film, der den Body Horror intellektualisiert hat und eigentlich auf diese Ebene gebracht hat, dass man ihn kritisch weiterverarbeiten kann, hat The Substance nun sozusagen den nächsten zwingenden Schritt gemacht, nämlich den Schritt zurück ins Genre-Kino. Also sie wehrt sich ja mit diesem Film auf jeder Ebene dagegen, das allzu intellektuell zu machen, allzu dekonstruiert zu machen, deswegen diese Bäche von Blut, deswegen die Szenen, in denen alles wie dreifach wiederholt wird. Also das, was mich als Genre-Kino-Fan eigentlich schon stört an diesem Film, weil es ein bisschen künstlich ist, das könnte ihm hier zur Goldenen Palme verhelfen. Und jemand hat noch gesagt, das ist ja eigentlich sozusagen die Anti-Barbie. Und das wäre natürlich ein zusätzlicher Triumph, wenn Greta Gerwigs Jury die Anti-Barbie auszeichnen würde. Alles spekulativ.
Bei dir noch ein Update dazu, Lida, zum Horse Race?
Nicht wirklich mein Favorit. Insofern, ich glaube, dass dieser Film gewinnen wird, ist weiterhin Kind of Kindness. Und ich habe auch jetzt nichts außer Mohamed Rasulov und seinen Film, aber noch mehr Mohamed Rasulov selbst, auf das ich mich freue. Wenn er denn da ist, ist ja immer noch alles offen.
Ja, und das wird sich dann herausstellen. Wir haben noch ein, vielleicht zwei Episoden, wir werden sehen. Und wir haben auch noch mal eine Gästin am Start. Das ist schon soweit in trockenen Tüchern, denke ich. Und bis dahin bleibt uns gewogen. Vielen Dank. Oh Gott, sorry.
Michael Sennhauser aus der Schweiz.
Vielen Dank, ich Michael Sennhauser. Und könntest du noch ganz kurz, wo kann man dich finden im Internet?
Am einfachsten auf sennhausersfilmblog.ch. Das ist mein persönlicher Blog. Und dort sind auch die Links zu den Podcasts und den meisten Radiosendungen zu finden.
Okay, super. Dann vielen Dank, Lida. Vielen Dank, Michael.
Gerne.
Ciao.